Ich habe es heute nicht geschafft, die meisten persönlich zu begrüßen am Eingang. Das hole ich jetzt von hier nach. Ich habe gedacht, hier ist so eine riesige Lücke. Deswegen stelle ich mich heute mal hier in die Mitte, damit ich ein bisschen näher bin. Sonst kommt man sich so einsam vor da vorne auf der Kanzel hinter dem Kreuz. Was, wenn ich lost bin? So der Titel des Gottesdienstes heute. Was, wenn ich lost bin? Wir haben schon ein paar Worte zu lost oder verloren gehört. Es ist schon eine Weile her, da habe ich zwei Jugendlichen bei einer Unterhaltung zugehört. Und ehrlich gesagt bin ich mir da ziemlich alt vorgekommen. Also ich habe größtenteils zwar die Themen so herausgehört oder zumindest herausgeahnt, über die sie geredet hatten, aber was sie so genau im Detail gesprochen haben, da hatte ich teilweise wirklich ein großes Fragezeichen, weil ich gar nicht mal die Worte verstanden habe, die sie teilweise verwendet haben, was die genau bedeuten. Ja, ich konnte es teilweise so ein bisschen raten, aber teilweise hatte ich auch keinen blassen Schimmer. Und mich hat das so ein bisschen erschüttert. Zum einen, wie schnell Alltagssprache sich anscheinend entwickelt. Und zum anderen war ich beschämt, dass ich als Pastor so wenig an Jugendlichen dran bin, dass ich anscheinend nicht mal ihre Sprache, geschweige denn ihre Lebenswelt richtig verstehe. Ich habe mich total lost gefühlt. Was, wenn du lost bist? Lost oder lost sein, das wurde im Jahr 2000, also vor 3 Jahren, zum Jugendwort des Jahres gewählt. Im Moment geht es ja auch so durch die Medien, vielleicht haben Sie es schon gehört oder gesehen, das Jugendwort 2023 wird im Moment wieder gewählt. 10 Vorschläge, 10 Sachen, die zur Wahl stehen. Ich kannte 2 davon. Und von dem einen dachte ich, das wäre schon längst wieder out. Aber naja, so ist Sprache. Lost, ich habe zur Sicherheit nochmal gegoogelt, den allwissenden Google gefragt, ob ich das Wort überhaupt auch richtig verstehe. Und man höre und staune, ich hatte die richtige Vorstellung. Das Wort hätte ich also in der Unterhaltung von den Jugendlichen verstanden oder richtig gedeutet. Lost ist im Neudeutschen oder in der Jugendsprache an das Englische to be lost, also verloren sein, angelehnt, bedeutet aber nicht genau das Gleiche. Lost kann so viel bedeuten wie ahnungslos, planlos, überfordert sein, gedanklich nicht mitkommen. Es kann aber auch tollpatschig bedeuten. Oder dass man sich nicht verstanden fühlt. Also zurück zu dem Gespräch von den 2 Jugendlichen. Hätte ich mich öfter in das Gespräch eingeschaltet, dann wären die beiden wahrscheinlich auch lost, wären die beiden sich auch lost, also nicht verstanden vorgekommen, weil ich Blödsinn verstanden hätte. Und ich wäre lost gewesen, weil ich überfordert und völlig ahnungslos gewesen wäre. So viel zum Thema lost. Was, wenn du lost bist? Wir feiern einen Gottesdienst und da habe ich immer ganz gerne auch die Bibel dabei. Und was würdet ihr, was würden Sie denn sagen? So fallen Ihnen Personen oder Situationen in der Bibel ein, wo jemand sich lost gefühlt hat? Einfach mal mutig Vorschläge. Ja? Elia, welchen Moment denkst du? Ja, sehr gutes Beispiel. Genau, Elia legt sich dahin und will eigentlich nur noch sterben. Er hat einen Burnout und fühlt sich völlig lost. Hatte ich tatsächlich auch überlegt, heute zu nehmen als Predigtext. Dazu muss man sagen, ich war auch ein bisschen lost. Ich habe nämlich letzte Woche schon über den Text von dieser Woche gepredigt. Passte auch zu dem anderen Thema ganz gut. Dann musste ich mir was einfallen lassen. Genau, Elia, gibt es noch Ideen, noch Beispiele? Jesus am Kreuz, ja, ob er sich lost gefühlt hat, aber ja, in den Augen aller war er komplett lost. Richtig, ja, danke, sehr gut. Ja, einmal kam von Saulus, der jetzt vom Saulus zum Paulus wird, so dieses Erlebnis, er wird blind und ist völlig hilflos und dann passiert aber Tolles raus. Und Hiob habe ich gehört, Hiob, der Mensch, der eine Krankheit nach der anderen und ein Leid, eine schlimme Sache nach der anderen erleben musste, ja. Super. Ja, sehr gut. Hananias, ein Christ, der von Gott in Auftrag geht, kriegt, geh hin zu dem blinden Saulus, der vorher Christen verfolgt hat. Und Hananias muss wahrscheinlich erstmal schlucken und fühlt sich so ein bisschen lost. Ja? Könnten wir wahrscheinlich richtig lange weitermachen. Also spannend. Ich habe unter anderem auch an Petrus gedacht. Petrus, einer der Jünger im engsten Kreis um Jesus, einer, der nicht gerade auf den Mund gefallen war, eher immer erster Mann auf der Bühne. Und in der Zeit, als er mit Jesus unterwegs war, da hat er zum einen ziemlich viele Höhen erlebt, aber auch einige Tiefen. Und wo er vielleicht sich auch lost gefühlt hat. Und ich habe so ein paar Beispiele aus Beispielgeschichten und habe mir da hier Hilfsmittel mitgebracht, einfach damit man sich die besser merken kann. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier alles gebacken. Es fängt an, Petrus, der damals noch Simon genannt wurde, wird von Jesus berufen, zusammen mit einigen anderen Jüngern. Da war diese Geschichte mit dem Boot. Jesus predigt und will predigen und kommt zu Petrus und sagt, hey, darf ich auf dein Boot steigen? Hier sind so viele Menschen, von da aus wird es besser gehen. Und vom Bootfahren hatte Petrus Ahnung, da hatte er den Durchblick. Da stellt er seine Kompetenz Jesus zur Verfügung. Bootfahren kann ich kann dich mitnehmen, klar, mache ich. Und danach lässt er sich sogar ganz auf das Abenteuer Jesus ein. Also ein wichtiger Abschnitt in der Geschichte von Petrus und Jesus. Boot und Wasser spielt eine wichtige Rolle bei den beiden. Eine andere Geschichte, die mir eingefallen ist, Jesus und Petrus auf dem See. Sturm, die Jünger sind im Boot. Jesus kommt übers Wasser zu den Jüngern. Und Petrus ist erstmal ganz schön beeindruckt, aber auch zuversichtlich und sagt, Jesus, wenn du das sagst, dann kann ich zu dir auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagt, ja, komm her. Und Petrus hat so ein Vertrauen, dass er wirklich losgeht und es funktioniert. Aber dann verliert er für einen Moment das Vertrauen und geht unter. Aber schon im nächsten Moment vertraut er Jesus wieder und ergreift seine Hand, die Jesus schon längst hingehalten hat. Also auch so eine Geschichte. Ich habe mal ein Handtuch mitgebracht, das wir da hinterher gebraucht haben. Dann einige Zeit später fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute eigentlich, wer ich bin? Und sie zählen so ein paar Beispiele auf und dann fragt Jesus, was sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann kommt dieses sogenannte Petrus-Bekenntnis. Er sagt, wie aus der Pistole geschossen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, Fremdwort, an das wir uns mittlerweile schon gewöhnt haben und gar nicht mehr fragen, was heißt denn das eigentlich? Christus ist der Gesalbte, also der König im Auftrag Gottes. Und als Sohn Gottes hat Petrus Jesus erkannt. Ich habe meine Krone mitgebracht, der Christus. Und daraufhin macht Jesus Petrus eine große, ja was ist es, eine Zusage, legt ihm eine Verantwortung auf. Jesus sagt zu Simon, so wurde er damals noch genannt, Simon, du sollst Petrus heißen. Petrus übersetzt Fels. Du bist der Fels, der Stein, auf den ich meine Gemeinde aufbauen will und aufbauen werde. Jesus traut Petrus unglaublich viel zu. Wahrscheinlich hat er einen etwas anderen Stein im Kopf, aber ich habe mal diesen kleinen Stein mitgebracht. Genau, das waren so Höhepunkte. Bis auf dieses kleine Bad, das war so ein Zwischentief. Und gleich im nächsten Abschnitt kriegt hier Petrus aber richtig einen Rüffel. Er hat gerade erkannt, wer Jesus eigentlich ist, hat das bekannt. Und dann erzählt Jesus kurz drauf, so was vor ihm liegt. Seine Leidensankündigung. Er sagt, ich werde viel ertragen müssen und ich werde sterben müssen. Und Petrus sagt, nee, so nun nicht. Da ist mein Plan anders. Das wollen wir so nicht. Und Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Wow. Weiche von mir kann man auch mit tritt hinter mich übersetzen. Petrus, geh einen Schritt zurück. Stell dich nicht vor mich. Stell deine Ideen, stell deine Pläne nicht über meine. Bring nicht alles durcheinander. Satan wird manchmal auch mit Diabolos übersetzt. Durcheinanderbringer heißt das. bring nicht alles durcheinander, tritt du hinter mich. Eine kurze, aber heftige Zurechtweisung. Ich hatte keinen Gegenstand, ich habe eine Folge. Ich hoffe, das hat noch keiner von euch sehen müssen, von der Polizei, die vor einem herfährt. Lass ich mal so liegen, ich hatte eigentlich Tesafilm dabei, dauert mir jetzt zu lange. Also eine klare Niederlage in der Situation. Aber Petrus ist mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet. So lange haut ihn das gar nicht um. Also so stark kratzt das gar nicht an seinem Ego und seinem Selbstvertrauen. Hat er anscheinend relativ schnell wieder vergessen. Und es gab wieder Situationen dann später, so kurz bevor das wirklich dann eintrat, was Jesus da angekündigt hatte, das letzte Abendmahl. Der Abend, an dem Jesus verraten wurde und gefangen genommen wurde. Und beim Essen sitzen sie zusammen und Jesus kündigt schon seinen Verrat an. Ich habe hier den Becher fürs Abendmahl mitgebracht. Jesus sagt, mich wird jemand verraten und ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus, nein, ich nicht. Also die anderen ja vielleicht. Aber ich bleibe bei dir. Und Jesus warnt ihn, na, seid ihr da mal nicht so sicher. Und Petrus sagt, selbst wenn ich für dich sterben müsste, ich verleugne dich nicht. Was für ein Versprechen, was für ein Versprecher vielleicht auch, was für eine Selbsteinschätzung, für eine falsche Selbsteinschätzung, wie sich kurz drauf zeigen wird. Da ging es nämlich Schlag auf Schlag. Jesu Gefangennahme. Im Garten sind sie, Jesus wird gefangen genommen und Petrus will das nicht zulassen. Dann haben wir wieder dieses Nein, das kann so nicht passieren, Jesus. Vielleicht hat er das im Hinterkopf und hat das Weiche hinter mich schon wieder vergessen. Er schreitet ein und haut mit einem Schwert zu. Ich habe nur hier so einen Speer gefunden bei unserer Weihnachtsdeko. Petrus schreitet ein und will das aufhalten und er muss feststellen, ach, ich habe Jesus schon wieder falsch verstanden. Er wird nämlich von Jesus zurechtgewiesen und gerügt. Jesus heilt das Ohr des Mannes, der verletzt wurde. Und jetzt fängt es an, dass Petrus lost geht oder sich lost fühlt, vermute ich zumindest. In dem Moment weiß er gar nicht, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch, was soll ich denn überhaupt machen? Und zusammen mit den anderen flieht er, ich habe hier fliegt stehen, nee, er fliegt nicht, er flieht. Er versteht die Welt nicht mehr, er rennt weg, er ist orientierungslos, er ist lost. Immerhin, Jesus wird dann später im Hof des Hohepriesters verhört und immerhin traut sich Petrus dahin. Von keinem anderen wissen wir das so genau, von Petrus wissen wir, er hat sich hingetraut und will gucken, was los ist. Aber er streitet ab, Jesus zu kennen. Er verleugnet ihn. Er ist überfordert mit der Situation. Als er gefragt wird, du gehörst doch auch dazu, da sagt er, hä, zu wem soll ich gehören? Ich? Nein, ich kenne Jesus nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Dreimal macht er das Ganze. Und dann erkennt er, dann hört er den Hahn krähen, auch dreimal. Das hatte Jesus beim Abendessen vorausgesagt. Du wirst mich dreimal verleugnen, noch bevor der Hahn dreimal kräht. Und in diesem Moment begegnen sich die Blicke von Jesus und Petrus. Und ich vermute, das ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente in seinem Leben, weil da irgendwie er merkt, alles bricht weg, alles ist schon weggebrochen und ich bin so richtig auf die Nase gefallen. Ich bin enttarnt worden, ich bin bloßgestellt. Er erkennt seine große Klappe und sein Versagen auf ganzer Linie. Petrus erkennt, ich bin lost. Total. Was jetzt? Was, wenn du lost bist? Was Petrus angeht, macht die Bibel jetzt einen kleinen Zeitsprung. Also wir bekommen nicht viel mit von dem, was in den nächsten Stunden mit ihm passiert, nachdem er merkt, ich bin komplett lost. Das nächste, was wir von ihm lesen, ist, dass er fischen geht. Dass er zurückgeht nach Hause auf sein Boot. Da haben wir es stehen. Er sucht den vertrauten Boden, da, wo er sich auskennt, da, wo er sich sicher fühlt, das weiß er noch von früher, das gibt ihm Halt und Sicherheit. Das ist ja bei uns Menschen oft so, wenn wir verunsichert sind von dem vielen Neuen, von vielem Unbekannten, mit dem wir konfrontiert werden, dann suchen wir Halt in Vertrautem, in Bewährtem. Also vielleicht etwas lustiges Beispiel, als vor 3 Jahren das mit Corona so richtig losging und so eine Einschränkung nach der anderen kam, dann mit Kontaktbeschränkungen. In der Zeit habe ich angefangen, im Internet Serien wie Schwarzwaldklinik, Traumschiff oder Auf Achse zu gucken. Ich habe angefangen zum Einschlafen, 5 Freunde, TKKG oder die christliche Variante 5 Geschwister zu hören. Das waren die Serien und Hörspiele meiner Kindheit und Jugend. Das hatte was Vertrautes in dieser Situation, wo irgendwie alles so konfus und so neu war. Und die erinnerten mich anscheinend unterbewusst, also ich habe da gar nicht bewusst drüber nachgedacht, sondern habe da irgendwie so eine Nostalgiephase bekommen, die erinnerten mich anscheinend unterbewusst an die gute alte Zeit. Die gaben mir scheinbar Halt in dieser ungewissen Situation, in der ich lost war. Aber auch so im normalen Gemeindeleben kann man das ja immer wieder entdecken, so diese Flucht ins Vertraute, dieses Festhalten am Vertrauten. Je mehr wir verunsichert sind durch Entwicklungen in der christlichen Szene oder in der Gemeinde, durch neue Gestaltungsformen, neue Lieder oder auch durch neue Themen und Gedanken, die wir nicht kennen, je mehr wir dadurch den Eindruck haben, lost zu gehen, desto stärker setzen wir uns für die Formen ein, die uns in unserem Leben wertvoll und wichtig und vertraut geworden sind. Besonders für die Formen, die in unserer Jugend und der jungen Erwachsenenzeit uns Halt gegeben haben, uns geholfen haben, den Start ins Leben so richtig zu gehen. Wir kämpfen für diese Dinge, von denen wir wissen, die geben mir Halt. Wie Petrus gehen wir zurück auf das Boot, das uns vertraut ist, und verlassen das Gelände, das uns verunsichert oder Angst macht. Wir suchen die Tradition, fordern sie ein, mit der wir als erstes gute Erfahrungen gemacht haben. Und stehen dabei in der Gefahr, zu vergessen, dass andere diesen Halt vielleicht in anderen Traditionen finden. Petrus lässt das Abenteuer Jesus zurück und zieht sich zurück in seine Komfortzone, seine Tradition als Fischer, weil er merkt, in meinem neuen Leben als Jünger, als Nachfolger Jesu, da bin ich lost ohne Jesus. Ich will zurück in die Sicherheit. Aber Jesus holt ihn dann genau da wieder ab. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, da begegnet er Petrus und den anderen Jüngern. In der Bibel wird von verschiedenen dieser Begegnungen berichtet. Bei einer steht Jesus genau an dem Ort, an dem er Petrus zum ersten Mal begegnet ist. Jesus geht zum Boot am See Genezareth. Jesus geht dahin, wohin Petrus geflüchtet ist, als er lost war. Und auf eindrückliche Weise macht er Petrus klar, dass seine Geschichte, dass ihre gemeinsame Geschichte noch lange nicht zu Ende ist. Und wieder macht er Petrus das deutlich anhand von einem Beispiel, dass Petrus vertraut ist, dass er kennt. Nämlich dem Fischfang. Die Jünger haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und Jesus verhilft ihnen zu vollen Netzen, als sie ihm vertrauen. Viele kennen die Geschichte, fahrt wieder raus, werft da, und hatten sie ja gemacht, aber sie fuhren nochmal, weil sie Jesus vertrauten, den sie noch nicht als Jesus erkannt hatten übrigens. Und als sie an Land kommen, da hat Jesus sogar schon Fisch auf dem Grill liegen. Also sie ziehen übervolle Netze an Land und Jesus hat schon Fisch da vorbereitet. Der einzige Fisch, den ich gefunden hatte, war eine Dose Thunfischfilet. Aber irgendwie musste Jesus das ja auch konserviert und transportiert haben. Vielleicht. Es liegt schon Fisch da. Und Jesus zeigt den Jüngern damit, während ihr euch Sorgen gemacht habt, sorge ich für euch. Während ihr euch Sorgen macht, sorgt Jesus für euch. Während ihr euch lost fühlt, während ihr euch verloren fühlt, finde ich euch. Und kurz darauf kommt die Situation, in der Jesus Petrus 3-mal fragt, hast du mich lieb? Und 3-mal bestätigt Petrus, ja, das habe ich. Und wieder 3-mal fordert Jesus ihn auf, weide meine Schafe oder Lämmer. Jesus hat das Vertrauen in Petrus nicht verloren, in den Mann, der ihn verleugnet hat, mit Ansage. Jesus hat das Vertrauen in ihn nicht verloren. Er sagt nicht, ja, große Worte und nichts dahinter, mit dem kann ich nichts anfangen. Im Gegenteil, er spricht Petrus das Vertrauen aus. Obwohl Petrus komplett lost war, kann Jesus ihn gebrauchen. Dreimal versichert er Petrus das. Drei Zeugen brauchte man damals, um eine glaubhafte Zeugenaussage zu machen. Also Jesus schließt hier quasi einen Vertrag mit Petrus, indem er ihn dreimal seine Liebe zu Jesus ausdrücken lässt. Er lässt Petrus das bestätigen und er wiederholt dreimal diesen Auftrag. Mit dem Auftrag, weide meine Schafe, also leite meine Nachfolger an, bestätigt Jesus seine Aussage vom Anfang. Damals, als er diesem Simon gesagt hat, du sollst Petrus heißen, Felsen, weil ich auf dich meine Gemeinde bauen will. Das Versagen von Petrus, sein Lostsein, ändert nichts an dem, was Jesus mit ihm vorhat. Seine Geschichte mit Petrus und mit der Welt geht weiter. Bei seiner Himmelfahrt sichert Jesus den Jüngern zu, ich bin bei euch alle Zeit, bis an das Ende der Welt. Und an Pfingsten macht er dieses Versprechen wahr, als er seinen Heiligen Geist auf sie ausschüttet, auf alle, die an ihn glauben. Jesus gibt seinen Nachfolgern, den Jüngern damals und auch heute uns, seinen Heiligen Geist ins Herz. Und dass Petrus, der Mann, der kurz vorher so völlig lost war, als der anfängt, den Menschen von Jesus zu erzählen, dann macht es bei über 500 Menschen Klick. Und sie begreifen auf einmal, was Jesus für sie bedeutet. Jesus wirkt. Durch Menschen, die stark sind und durch Menschen, die sich lost fühlen. So wie durch Petrus, der beides kannte. Was, wenn du lost bist? Was, wenn du dich lost fühlst? Was kannst du in solchen Situationen von diesem Petrus, von diesem Leben von Petrus lernen? Was können wir davon lernen? Also zum einen finde ich, wenn du dich lost fühlst, dann bist du für Jesus noch lange nicht lost. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß, was dich verunsichert, was dich überfordert, dir Fragen oder Sorgen bereitet in deinem Leben. Und er will dich finden. Er hat den Überblick und er weiß, wie es für dich weitergeht. Er reicht dir seine Hand und sagt, ich gehe mit, so wie Petrus die Hand gereicht hat, als der auf dem See Genezareth anfing zu sinken. Wenn wir uns lost fühlen in diesem Leben, in dieser Welt, in diesen Wirren, die wir gerade auch erleben, dann weiß er, wie es weitergeht, weil er das Leben und die Welt kennt. Schließlich hat er beides erschaffen. Und er hat gezeigt, dass er stärker ist als alles, sogar stärker als der Tod. Wenn du dich lost fühlst, will Jesus dich finden und dir zeigen, wo es weitergeht. Zum anderen können wir von Petrus lernen, wenn du lost warst, Fehler gemacht hast, überfordert warst, versagt hast, so wie Petrus, dann heißt das nicht, dass Jesus mit dir nichts mehr zu tun haben will oder nichts mehr anfangen kann. So wie er an Petrus festgehalten hat, hält er auch an dir fest. Er nimmt einen neuen Anlauf mit dir. Er gibt uns eine neue Chance. Und auch dir will er seinen Heiligen Geist ins Herz geben, seinen Tröster, seinen Fürsprecher, seinen Ratgeber, seinen Lebenserklärer und Wegfinder, seine Kraft. Er ist bei dir, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Auch wenn du dich lost fühlst, gerade dann, wenn du dich lost fühlst. Was, wenn du lost bist? Dann reicht dir Jesus seine Hand und sagt, ich bin für die gekommen, die lost sind, die verloren sind. Vertrau mir. Komm mit mir. Ob du seine Hand dann ergreifst, liegt ganz an dir. Amen.